Die barmherzigen Schwestern vom Heiligen Kreuz, in der Schweiz als Ingenbohler Schwestern bekannt, mit Sitz im Kanton Schwyz, zählen weltweit mehr als 2500 Schwestern in 18 Ländern. Sie leben aus dem Evangelium nach den Idealen des heiligen Franziskus von Assisi. Der Kapuzinerpater Theodosius Florentini und die selige Mutter Maria Theresia Scherer, aufgewachsen in Meckern im Kanton Luzern, sind die Gründer der Gemeinschaft, die ihr ganzes Leben mit und für Gott und den Menschen geschenkt haben. Die werte Generaloberin der Generalleitung, Schwester Marimart Schönenberger, ist mit uns im Gespräch. Am Mikrofon begleitet sie ihre Andrea Marti. Und so begrüße ich ganz herzlich Schwester Marimart Schönenberger bei Radio Gloria. Und wir freuen uns auf Ihre Gedanken, Schwester Marimart.
Herzlichen Dank für das Telefon und auch für die Möglichkeit des Gesprächs. Und ich grüße auch die Zuhörerinnen und Zuhörer von Radio Gloria.
Schwester Marimart, die Ordensgründerin, die selige Maria Theresia Scherer, wurde Mutter der Engel der Armen genannt. Haben Sie auch einen besonderen Namen bekommen, Schwester Marimart?
Grundsätzlich bezeichnet man mich oder nennt man mich immer noch Schwester Marimart Schönberg oder einfach Schwester Marimart. Aber je nachdem, wo man ist, das habe ich jetzt gesehen, in Uganda, in Tschechien und in der Slowakei, da wird auch einfach der Titel Mutter genommen. Aber ansonsten jetzt so Spezialbezeichnungen mit Adjektiven, das kenne ich nicht und ich denke nicht, dass ich das je kennenlernen werde. Also ich bin lieber Schwester Marimart auf normaler Basis.
Wann und wie sind Sie das erste Mal mit den barmherzigen Schwestern vom Heiligen Kreuz in Kontakt gekommen?
Also bewusst eigentlich um 1975 herum. Damals gab es Orientierungswochenenden hier im Kloster und ich bin mit meiner Schwester Claudia nach Ingenbohl an dieses Wochenende gegangen. Und da wünschte mein Vater, dass wir das Grab seiner Tante, Schwester Ameldudis, besuchen sollen. Ich wusste bis dahin nicht, dass sie Ingenbohler Schwester war. Wir haben sie an ihren Wirkungskreisen besucht und zuletzt in Engelberg. Es war schon eine Überraschung. Und dann, als wir das Grab gesucht haben, hat uns eine Schwester begleitet, die uns geholfen hat. Und da stellte sich heraus, dass diese Schwester eine Cousine von meiner Mutter war. Also vielleicht eben schon dadurch, dass wir unsere Schwestern eben nicht alle im Mutterhaus sind, sondern heute tendenziell ja, aber früher waren wir überall in den Gemeinden ansässig. Also hat eigentlich für mich oder für meine Familie der Begriff Ingenbohl nicht die gleiche Bedeutung gehabt wie heute. Man war mit dem Wirkungskreis verbunden.
Schwester Marimart, Sie sind aus dem Kanton Luzern.
Ich bin kongregationskonform. Meine Eltern haben nach Bern geheiratet und mein Vater war damals beim Bund angestellt. Und so bin ich im Viktoriaspital bei den Ingenbohler Schwestern geboren worden. Dann haben wir bis zur ersten Bezirksschule im Kanton Aargau gewohnt und dann sind wir in den Thurgau gegangen. Meine Mutter hatte immer Heimweh nach der Ostschweiz, sagte immer, wir gehen zurück. Und ich kann oder muss oder darf sagen, ich fühle mich als Thurgauerin. Also ich komme aus dem Hinterthurgau, aus der Gemeinde Oberwangen, das gehört zu Fischingen. Also mit Kanton Luzern habe ich nichts zu tun und das Toggenburg in dem Sinn auf dem Papier. Aber eigentlich außer Verwandtschaft habe ich in dem Sinn keinen Bezug zum Toggenburg.
Sie haben erwähnt, dass Ihre Schwester Claudia auch mitgekommen ist. Ist sie auch einen ähnlichen Weg gegangen wie Sie?
Nein, sie hat geheiratet. Sie hat 5 Kinder heute und, jetzt müsste ich gerade nachrechnen, etwa 16 Enkelkinder.
Da ist die ganze Familie beschäftigt.
Ja, wir sagen immer, sie ist die Trudi Gerster II. Sie kann wunderbar Geschichten erzählen. Sie hat auch viele Jahre als Katechetin gearbeitet und ist jetzt in der Pfarrei St. Maria, also Fischingen, Dussen-Oberwangen, ist jetzt Pfarreisekretärin.
Sie verstehen sich als eine Gemeinschaft im Glauben, im Leben und in der Arbeit. Ist dies nicht ein hoher Anspruch, um dies in der heutigen säkularisierten Geld- und machtgetriebenen Welt?
Also das verbindliche Leben in einer Glaubens-, Lebens- und Arbeitsgemeinschaft ist sicher eine Herausforderung. Andererseits ist es aber auch eine Herausforderung für jede Einzelperson oder Familie, welche die christlichen Werte zu leben versuchen. Der Vorteil ist, in einer Gemeinschaft, wenn Sie Schwierigkeiten mal haben, Sie können sich zurückziehen. Wenn Sie in einer Familie sind, da sind Sie, können Sie nicht einfach die Tür zumachen und sagen, jetzt habe ich keine Zeit, sondern da sind immer Familienmitglieder herum, die eben auch noch ihre Anforderungen haben. Sicher ist es nicht einfach mit, sagen wir, mit Ehelosigkeit, Armut, Gehorsam, aber wir verlangen ja auch keinen blinden Gehorsam, sondern wirklich einen reflektierten Gehorsam. Und letztlich erwarten wir oder erwarte ich von jeder Schwester, dass wir eigentlich unser Herz prüfen und auch entscheiden, was ist eigentlich Gottes Wille und was ist wichtig auch im Sinn, im Blick auf die Kongregation, auf die Provinz oder Vikariat und die einzelne Gemeinschaft.
Sie haben erwähnt, reflektierten Gehorsam. Wie kann man das verstehen?
Also wenn eine Schwester versetzt, also das kann ich jetzt an mir selber sagen, wenn die Anfrage von der Ordensleitung kommt, das ist in der Regel dann die Provinz oder das Vikariat, die Leitung davon, dann wird nicht gesagt, sie gehen, sie tun, sie machen, sondern es wird gefragt. Und es werden auch objektive Gründe gezeigt, warum es so sein könnte. Aber letztlich braucht es die Zustimmung auch der Schwester. Ist sie einverstanden, ja oder nein? Also es ist nicht so, wie man früher gelesen hat, eine gute Ordensschwester nimmt den Rosenstock und gräbt ihn umgekehrt in den Garten ein, im Vertrauen darauf, dass Gott jetzt diesen Gehorsam in dem Sinn belohnt und der Rosenstock dann trotzdem richtig wächst.
Sie haben die Hauptverantwortung für die Kongregation inne und dies in einem internationalen Team. Wie sieht dies konkret aus?
Also wir haben als Kongregation, sind wir zweisprachig, offiziell Englisch und Deutsch. Also an meinem Englisch darf ich noch arbeiten, das ist noch nicht so begeisterungswürdig. Und die Zusammensetzung, ich habe 6 Rätinnen, die Generalassistentin kommt aus Österreich, dann 3 indische Rätinnen und eine Schwester aus Deutschland und eine Schwester aus Kroatien. Und wir haben die Aufgabe, oder Sie haben die Aufgabe auch, mich zu unterstützen. Wir sind verantwortlich für die Erhaltung des Geistes der Einheit und der Liebe innerhalb vom gesamten Institut. Die Generaloberin ist verpflichtet, jedes Vikariat und jede Provinz innerhalb von 6 Jahren zu besuchen. Und da kann ich aber auch Mitschwestern mitnehmen, weil es wäre zu schwierig oder ich würde das gar nie schaffen, allein in 15 Provinzen, Vikariaten und dem Haus USA persönlich überall vorbeizuschauen, sondern ich gehe auch immer, oder die Generaloberin geht immer in Begleitung von mindestens einer Generalrätin, bis zu fast allen. Und in dem Zusammenhang müssen wir dann eben auch prüfen, beispielsweise die Sitzungsprotokolle, die Chronik, die Visitationsbücher, die Rechnungsbücher, ob das alles korrekt aufbewahrt ist, weil wir stehen ja auch im Auftrag der Kirche. Also es ist nicht einfach nur so jetzt ein Freundschaftsbesuch, sondern wirklich eine Art Unterstützungsbesuch. Also es geht auch darum zu erkennen, wo kann man als Generalleitung unterstützen oder ist es nötig, dass man Kontakte herstellt zwischen den Provinzen und anderen Ordensgemeinschaften, wie auch immer. Und ansonsten, wenn wir nicht auf Visitation sind, bei uns ist es so, dass die Provinzen sind relativ selbstständig, sie müssen aber Gesuche einreichen, wenn es um die Gründung von Niederlassungen geht, um Übernahme von Aufgaben oder wenn sie auch entscheiden, diese oder jene Tätigkeit oder Niederlassung wollen Sie beenden. Also in dem Sinn können Sie sich fast vorstellen, wie die Mikrozentrale mit ihren verschiedenen Filialen in den verschiedenen Gemeinden hier in der Schweiz. Und ähnlich funktioniert das Prinzip bei uns. Nur mit dem Unterschied, dass bei uns, auch wenn es um das Gemeinwohl geht, nicht der wirtschaftliche Aspekt im Vordergrund steht, sondern das Gebetsleben, der Auftrag der Kirche auch, und das sieht man auch im Gebetsapostolat, das bei uns in der gesamten Kongregation sehr wichtig ist.
Wo denken Sie, wo braucht man Unterstützung oder wo liegt das Potenzial?
Das hängt von der Provinz ab, in welcher Situation sie gerade ist. Also wenn ich jetzt an Uganda denke, das ist ein junges Vikariat, die sind, die feiern 2025 das 30-jährige Jubiläum, seit die ersten Schwestern von Indien nach Uganda gekommen sind. Und Uganda, also das Vikariat, braucht sicher noch Unterstützung beim Aufbau der Strukturen, also auch bei der Ausbildung von Oberinnen und auch in der Ausbildung der jungen Schwestern. Es geht ja da nicht darum, Neues auszuprobieren, sondern man stützt sich auch ab auf die Erfahrung in anderen Provinzen, vielleicht in ähnlicher Situation. Aber es geht immer darum, die Situation vor Ort zu berücksichtigen. Also eine Ortsausbildung in Uganda läuft anders ab als in, sagen wir mal, in Europa oder in Indien oder in Brasilien. Uganda hat eigentlich aus meiner Sicht momentan das Problem, die müssen alle ein bestimmtes, wenn sie einen bestimmten Beruf erlernen wollen, ist ja zwar wie bei uns, müssen sie eine bestimmte Anzahl Schuljahre haben oder sogenannte Upgrades. Und wir haben momentan von den 75 Schwestern, also mit Gelübden, sind 21 in einer Fortbildung, Ausbildung, einem Upgrade, damit sie die nötigen, neu vom Staat verlangten Ausbildungsjahre auch haben. Und das ist natürlich eine Herausforderung, wenn eigentlich ein Drittel der Schwestern in der Ausbildung noch ist. Teilweise daneben arbeiten sie, sind ja auch Schwestern, die schon 20, 25 Jahre Profess haben oder bald 25 Jahre Profess haben, weil auch die dieses Upgrade brauchen. Aus welchem Grund auch immer, dass der Staat in Uganda verlangt hat. Und das wirkt sich dann natürlich wiederum aus auf die Strukturen, weil es ist klar, wenn Sie eine Ausbildung noch machen müssen, Sie arbeiten daneben noch, sind Sie vielleicht nicht begeistert, wenn Sie noch die Verantwortung für eine Gemeinschaft übernehmen müssen. Und so haben wir auch festgestellt, in Uganda ist die Freude, eine Konventoberin zu werden, nicht so groß. Also es braucht Unterstützung in dem Sinn.
Wie lässt sich das Apostolat in Uganda umschreiben?
Das ist Sozialarbeit, das sind Helfzentren, das sind Schulen, Kindergarten, Primarschulen bis Sekundarschule. Eine Schwester arbeitet bei der Diözese und Pastoralkatechetik, wobei teilweise gewisse Sachen eben auch überschneidend sind. Also die sind dann nicht einfach nur im Helfzentrum oder in der Schule, sondern die gehen dann eben auch noch für Katechismus oder für Sozialarbeit in die Dörfer. Also unsere Schwestern sind auch vor allem in sehr armen Gegenden tätig.
Und so wie ich Sie verstanden habe, habt ihr Nachwuchs in Uganda?
Ja, und darum muss man ja auch sehr genau hinschauen, wen nimmt man nicht, weil es ist ja auch ein Land mit der Geschichte eines Bürgerkrieges. Das heißt, unsere Schwestern kommen aus allen Teilen des Landes. Und damit braucht es natürlich auch, vor allem wenn jetzt beispielsweise ihre Familie vom Bürgerkrieg betroffen war, auch vielleicht innere Heilung. Also der Heilungsaspekt ist schon ein wichtiger Grund in der Formation bei unseren Schwestern Uganda. Soweit habe ich es verstanden. Aber eben, ich war jetzt erst das erste Mal dort. Ich habe erstmals Kontakt aufgenommen. Und gewisse Sachen versuche ich mir einfach aus den Berichten dann auch entsprechend zusammenzusetzen. Aber wir werden im September werden wieder zwei Räte noch einmal gehen und für Schulung eben für Formatorinnen und für die Oberinnen, einfach um ihnen zu helfen, bereit zu werden, um dann selbstständig die Verantwortung zu übernehmen. Solange ein Vikariat eben ein Vikariat ist, untersteht es der Generalleitung und darf von dort her auch Hilfe und Unterstützung erwarten. Eine Provinz hingegen ist eben selbstständig und muss eigentlich für sich selbst aufkommen.
Ist es üblich in Uganda, dass man einen Priester in der Gemeinschaft hat, so wie bei uns?
Nein, wir haben bei uns, sind die Schwestern auch in den Ortsgemeinden integriert. Und da kommt, die Priester kommen für die seelsorgerlichen Dienste von außen. Das kann je nach Ort, kann das ein Ordenspriester sein von einer anderen Ordensgemeinschaft. Es können aber auch die Gemeindepriester sein.
Schwester Marie-Mart, Sie sind demzufolge sehr viel unterwegs, auf Reisen, müssen Vikariate besuchen.
Also Provinzen auch.
Provinzen, genau. Und Sie arbeiten in einem internationalen Team. Wie kann man sich den Arbeitsalltag von einer Generaloberin der Generalleitung vorstellen?
Ja, der ist von Tag zu Tag etwas anders. Generell, wir haben das Morgengebet, wir haben das Abendgebet und dazwischen findet eigentlich die Tätigkeit statt. Also ich bin jetzt eher der Nachtmensch, ich arbeite besser gegen Abend hin. Wir haben andere Schwestern auch in der Leitung, die starten lieber schon sehr früh am Morgen, da bin ich froh, wenn ich da noch meine Ruhe habe. Und sehr vieles bei mir ist Papieren oder eben Telefonkontakte mit Schwestern oder mit Provinzleitungen, die Rückfragen stellen. Und natürlich dann auch der Kontakt, je nachdem müssen Gesuche nach Rom. Das ist aber eher auf Papieren im Weg. Also es ist sehr viel Bürokratie auch damit verbunden. Von daher gesehen sind auch die Visitationen und Visiten, also Besuche, eben auch die Möglichkeit, die Schwestern vor Ort kennenzulernen. Und das war mit ein Grund, wir waren jetzt gerade etwas mehr als 2 Wochen unterwegs in den Provinzen Tschechien, Slowakei, einfach um uns auch ein Bild zu machen von der Situation dort und die Schwestern mit ihren Problemen näher kennenzulernen.
Da sind Sie stark gefordert, einerseits spirituell, andererseits organisatorisch. Da kommt Ihnen sicherlich das Studium an der HSG zugute.
Also es macht sicher gewisse Sachen einfacher, vor allem wenn es darum geht, Bücher nachzuschauen. Also man arbeitet ja schon mit Treuhandgesellschaften zusammen, aber der persönliche Augenschein erleichtert es noch etwas. Und ich denke natürlich auch, das vernetzte Denken, das ich an der HSG gelernt habe, auch mit Blick auf Zukunft, hat mir sicher sehr stark geholfen. Und natürlich, ich war lange 18 Jahre Lehrerin. Als ich von der HSG kam, hatte ich etwas Mühe mit dem Umstellen von den großartigen Zahlen auf so kleine buchhalterische Schulzahlen. Aber dieses Umdenken, denke ich, hat mir auch geholfen, mehr im Alltag, in der Realität zu sein. Also von da gesehen, ich denke nicht, das Studium war entscheidend für mich, sondern die Zeit als Lehrerin in der Herausforderung, den Studierenden auch die Freude an der Materie zu vermitteln.
Wenn ich Ihnen zuhöre, dann denke ich an ein Change Management in der Wirtschaft. Es klingt zwar ein wenig sachlich und abgedroschen. Wie sehen Sie dies, Schwester Marie-Mart?
Also jede Ordensgemeinschaft, das spielt keine Rolle, ob ein kleines Kloster, eine nationale oder international tätige Ordensgemeinschaft, muss sich mit der Frage der Zukunft auseinandersetzen. Es hängt einfach vom Land ab. Es gibt Länder, da haben sie Berufungen, wo die Einrichtungen wachsen, wo sie das Glück haben, viele Schwestern zu haben. Es gibt Länder, wo die Berufungen stagnieren oder auf dem Gleichstand bleiben, sagen wir mal so. Also bei uns ist die Herausforderung eigentlich die Ungleichzeitigkeit in der Gleichzeitigkeit. Wir haben Vikariate, Provinzen, die wachsen, wie die Schwesterngemeinschaften in Indien, in Uganda, Kenia. Und andererseits haben wir eben Westeuropa, USA oder auch Taiwan, wo einfach die Zahlen stark rückläufig sind, weil die großen Eintritte, die waren im 20. Jahrhundert, in den 50er, 60er Jahren noch. Und das sind unsere betagten Schwestern. Andererseits denke ich immer, gerade unsere betagten Schwestern hier in der Schweiz, die beten so viel. Ich denke eher, dass Gott wünscht dieses Gebetsapostolat und vielleicht werden deshalb unsere Schwestern auch hochbetagt, einfach damit sie diesen Segen für die Welt erbitten. Aber eben, es gibt nicht, jedes Vikariat, jede Provinz steht an einem anderen Punkt und das ist eigentlich der Auftrag, den wir als Generalleitung haben, versuchen diese Einheit zu bewahren und trotzdem jeder Provinz und jedem Vikariat die nötige Freiheit auch zu geben.
Gebet, ein gutes Stichwort. Die selige Maria Theresia Scherer brachte auch viel Zeit eigentlich vor dem Allerheiligsten. Hier fand sie ihre Kraft. Wie zentral ist das für ihre Arbeit?
Also das Gebet ist das Primäre. Ich würde sagen, wenn wir uns nur nach den Einsatzorten richten, dann wären wir einfach ein Wirtschaftskonzern. Aber wir versuchen eigentlich im Gebet, sei es als Einzelschwester, als Gemeinschaft, als Provinz, Vikariat, Kongregation, wir versuchen zu erkennen im Gebet, was Gottes Wille ist in der jetzigen Situation, im jeweiligen Hier und Jetzt. Und das sieht man auch, wir haben in der Kongregation die ewige Anbetung, das heißt, jede Provinz hat ihre Zeiten, wo Schwestern in ihrer Provinz vor dem Allerheiligsten sind und beten für die Kirche, für die Kongregation, für die Menschen. Und das geht auf Mutter Maria Theresia und Pater Theodosius zurück. Und das ist bei jedem Generalkapitel, werden diese Zeiten wieder gemeinsam diskutiert und gesucht, welche Zeiten sind für welche Provinz, ihr Vikariat in der jeweiligen Situation am besten. Und dieses Gebetsapostolat, also diese ewige Anbetung, die wird sehr treu gehalten. Und ich denke, das ist auch die Basis, die Quelle, das Gebet ist auch die Quelle für unser Wirken. Und wenn wir das Gebet nicht mehr an zentraler Stelle haben, dann denke ich, haben wir ein Problem.
Die selige Maria Theresia ist eine treue Fürsprecherin für viele Anliegen. Wenn man denkt, in Ingenbohl werden immer wieder am Grab Briefe und Anliegen und Sorgen platziert und man bekommt auch regelmäßig von euch ein Bulletin mit Gebetserhörungen. Mhm. Wie sieht das bei Ihnen aus, Schwester Marimart?
Also ich habe noch nicht gehört, so persönliche Erfahrung in dem Sinn eher, wenn ich beten gehe in der Krypta, beim Grab, dass ich einen Frieden bekomme. Lösungen werden einem ja in der Regel nicht auf dem Präsentierteller geboten. Aber eigentlich gehe ich immer mit einem tiefen Frieden aus der Krypta. Aber es ist ja nicht so, dass Mutter Maria Therese das bewirkt, sondern sie ist ja die Fürsprecherin bei Gott, dass er uns die Gnade schenkt. Also in dem Sinn, wenn ich sage Friede, Zuversicht, Hoffnung, ich denke, das ist für mich schon in etwa die Botschaft von Mutter Maria Theresia. Für mich, aber auch für viele andere Menschen.
Was bedeuten für Sie die Ordensgründer, die selige Maria Theresia und Pater Theodosius?
Also für mich persönlich sind Pater Theodosius und Mutter Maria Theresia essentiell. Sie haben erkannt, sie haben vom Heiligen Geist die Eingebung, die Inspiration bekommen, diese Kongregation zu gründen und eigentlich für die Not der Menschen da zu sein. Und für Pater Theodosius, für ihn war ja auch das Kreuz sehr wichtig, von ihm ist ja auch der wichtige Satz überliefert: Schwestern brauche ich, die das Kreuz verstehen, mit ihnen erreiche ich alles. Er war ja ein Sozialapostel, eigentlich einfach einige Jahrzehnte oder mindestens ein Jahrhundert zu früh geboren. Aber das, was er eigentlich bewirkt hat, das ist unglaublich. Und das Gleiche gilt für mich auch für Mutter Maria Theresia. Für mich ist Mutter Maria Theresia eine Frau des Alltags, der Normalität. Und diesbezüglich die Aussage, tun sie Tag für Tag, was in ihren Kräften steht, denke ich, das zeigt, wie sie den Menschen begegnet ist oder auch den Mitschwestern begegnet ist. Sie hat nicht Heroizität verlangt, sondern einfach, dass man sich eingibt dort, wo man ist, aber immer im Vertrauen auf Gottes Beistand und Hilfe. Also in dem Sinn sind für mich Pater Theodosius und Mutter Maria Theresia für mich, aber ich denke auch für jede einzelne Schwester bei uns sehr wichtig. Und wir sind auch stolz darauf, dass das Grab von Mutter Maria Theresia bei uns ist. Und wir haben ja auch das Grab von Pater Theodosius direkt vor der Klosterkirche. Also wir werden eigentlich bei jedem Gang in die Kirche, sei es in die Kirche, also Klosterkirche oder in die Krypta, an unsere Ordensgründer erinnert.
Die selige Maria Theresia hat bei schweren Entscheidungen auf die Gnade Gottes vertraut. Wie sieht dies bei Ihnen aus?
Also wenn ich jetzt zurückblicke, ich glaube an die Vorsehung Gottes, dass Gott uns jederzeit auch helfen kann. Aber wir müssen auch offen sein. Also nicht jeder, wenn ich jetzt in meinem Leben zurückblicke, nicht jeder Augenblick war von Erfolg gekrönt im Moment. Aber rückblickend musste ich eigentlich immer wieder sagen, es war gut, ist es so gekommen. Dadurch wurden neue Möglichkeiten offen. Und damit ist auch für mich auch ein persönlicher Satz eigentlich, den ich auch den Schwestern immer wieder versuche mitzugeben. Die Vergangenheit ist in der Hand Gottes, in der Barmherzigkeit Gottes. Die Zukunft liegt in der Vorsehung Gottes und die Gegenwart ist in der Liebe Gottes. Und ich denke, das ist eigentlich das Entscheidende, dass wir uns bewusst sind, dass Gott uns unendlich liebt und dass wir eigentlich eine unglaubliche Ehre haben, dass wir mit unserem Leben für Gott leben dürfen, wirken dürfen, dass er uns eigentlich beizieht bei seinem Erlösungswerk.
Die selige Maria Theresia hat gesagt, dass das Kreuz eine kosmische Weite hat. Was hat sie damit gemeint?
Also wenn Sie mich so fragen, bin ich überfordert. Ich denke eher, wenn sie kosmisch meint, durch alle Zeiten hinweg. Einerseits, also wenn man das Kreuz anschaut, es umfasst ja die ganze Welt. Es ist aber auch Zeichen von Tod und Auferstehung Jesu. Das heißt also, alles ist für mich letztlich in der Gegenwart und in der Barmherzigkeit Gottes geborgen. Aber ich denke, da müssen Sie jede Schwester fragen. Ich glaube, jede hat ihre eigene Antwort.
Und welche Bedeutung hat für Sie das Kreuz?
Für mich ist es wirklich das Zeichen von Tod und Auferstehung. Tod ist nicht das Letzte, sondern wir haben die Hoffnung aus unserem Glauben auch, dass wir von Gott geliebt sind und dass wir eigentlich hier nur auf dem Durchgang sind. Unsere ewige Heimat ist der Himmel. Oder eben, wie es Mutter Maria Therese gesagt hat, bevor sie gestorben ist, Himmel, Himmel. Und das ist ja auch das Symbol in der Krypta mit der blauen Decke, die von der Wand, also über Decke zur Wand zum Boden reicht, eben diese Verbindung von Erde und Himmel.
Auch erkannte sie, dass der Gehorsam der schnellste Weg zum Gipfel der Vollkommenheit ist. Ist das zu idealistisch?
Also ich habe mir über diese Fragen schon verschiedene Gedanken gemacht. Und ich glaube, es geht um den Gehorsam gegenüber dem Willen Gottes. Und dann stimmt es. Hingegen, wenn es einfach um den Gehorsam geht, tu dies, tu das, geh dahin, dorthin. Ich glaube, das wäre zu kurz gegriffen. Und das hängt für mich dann wiederum schon auch zusammen mit dem Erkennen, was ist Gottes Wille, was ist das Bedürfnis der Zeit als Auftrag. Und diesem Auftrag dann entsprechend Folge zu leisten.
Sie sagte auch, dass die Hand bei der Arbeit und das Herz bei Gott sein sollte. Wie arbeiten Sie, Schwester Marimart?
Also ich versuche schon so zu leben, also immer wieder den Kontakt mit im Gebet oder mit dem Herrgott zu sprechen oder mit der Mutter Gottes. Manchmal ist es einfach ein Stoßseufzer, manchmal einfach ein Blick aufs Kreuz oder auf ein Muttergottesbild, das ich im Büro habe. Es geht nicht darum, dass man einfach in den Tag hineinlebt und eine Aufgabe nach der anderen abarbeitet, sondern dass wirklich einfach der Bezug da ist, für wen und sind wir da, wofür tun wir dies und das. Was ist das letzte Ziel unseres Lebens?
Schwester Marimart, wann haben Sie erkannt, dass Ihr Herz bei Gott ist?
Also da habe ich verschiedene Phasen durchlebt. Ich kann mich bewusst erinnern, in der dritten Klasse, wir mussten eine Zeichnung machen, was wir werden wollten. Und ich wusste, dass ich Klosterfrau werden wollte. Ich hatte auch eine Tante und eine Großtante in einem geschlossenen Kloster, bei den Kapuzinerinnen. Und hat dann aber nicht gewusst, wie man das malen soll. Und habe dann mal als Beruf Lehrerin hingeschrieben, weil ich hatte nicht Lust zu erklären, ich will Klosterfrau werden. Es gab aber auch die Zeiten, wo ich eher an eine Familie dachte. Also ich war wirklich immer da hin und her gerissen. Will ich heiraten, eine Familie haben? Also mir ging es vor allem dann auch um die Kinder. Ich komme aus einer großen Familie, liebe Kinder. Und hatte dann wirklich auch meine Krise, als meine Schwester Claudia das erste Kind bekam, war das für mich nochmals wirklich eine Herausforderung. Will ich wirklich diesen Weg als Ordensschwester gehen und auf eigene Kinder verzichten? Eigentlich wollte ich schon nach der dritten Sekundarschule ins Kloster gehen, damals aber eben ins Kapuzinerkloster in Wattwil. Und mein Vater hat dann gewünscht, ich soll zuerst mal die Matura machen und dann sieht man weiter. Als dann eigentlich mein Wunsch gleich blieb, kurz vor der Matura, hat er dann gewünscht, dass ich nach Châteauneuf, du Galore gehen, die Exerzitien, in den Foyer de Charité bei Martrobin. Und er hat es eigentlich mit seiner Zustimmung verknüpft, also bin ich da hingegangen mit meiner Tante. Und sie hat geschaut, dass ich dann auch zu einem Gespräch mit Martrobin kam. Und Macht sagte mir dann zum Abschluss auch, gehen Sie in der Freude und in der Hoffnung. Und das war für mich schon eine Art Testament, weil sie ist ja dann im Februar darauf folgendes Jahr ist sie dann gestorben. Und ich habe eigentlich auch als Dankbarkeit und in Verbindung mit ihr auch den Namen dann gewählt, Marie Macht. Also sie ist nicht Maria Martha von Bethanien, sondern Mutter Gottes, Marie. Und Macht Robin, deshalb das Macht, Marie Macht. Es gab sicher immer wieder auch Zeiten der Krise, das bin ich wirklich am richtigen Ort. Ich denke, das hat ja jede Person, unabhängig in welchem Stand sie sind. Aber ich bin wirklich überzeugt, es ist mein Weg, den ich so zu gehen habe. Und ich bin eigentlich auch dankbar für alle Ereignisse, ob es erfolgreich oder weniger erfolgreich, weil sie helfen einem ja auch im Reifen als Persönlichkeit.
Schwester Marimart, ich würde gerne eine Musikpause einspielen. Hätten Sie einen Wunsch?
Also als Sie mich gefragt haben, was für ein Lied ich gerne hätte, war für mich auch relativ rasch klar, Oswald Sattler. Ich liebe seine Lieder, sie sind so voll von Glauben und Hoffnung. Einerseits und andererseits ein Marienlied. Und das Lied »Es blühen drei Rosen auf einem Zweig« ist ein wunderschönes Marienlied. Ich gehe mal davon aus, dass das nicht alle kennen und darum habe ich es dann eben auch gewünscht.
Es blühen drei Rosen auf einem Zweig, o Maria. Sie blühen all drei ins Himmelreich, o Maria. O Maria, überall, wir grüßen dich viel tausendmal, viel tausend, tausendmal. Was trägt Maria auf ihrem Arm? O Maria, ein kleines Kind, das sich uns erbarmt. O Maria, O Maria, überall wir grüßen dich viel tausendmal, viel tausend, tausendmal. Was trägt Maria in ihre Hand, o Maria, ein Zepter, das hat ihr Gottsohn erlangt, o Maria, o Maria, überall wir grüßen dich viel tausendmal. Mal, viel tausend, tausend Mal. Was trägt Maria auf ihrem
Es blühen drei Rosen auf einem Zweig, gesungen von Oswald Sattler. Das hat die werte Generaloberin, der Generalleitungsschwester Marimar Schönenberger von den barmherzigen Schwestern vom Heiligen Kreuz gewünscht. Wir sind heute unterwegs mit Schwester Marimar Schönenberger und freuen uns auf die weiteren Gedanken zu den barmherzigen Schwestern vom Heiligen Kreuz. Zeitlebens war die Lehrschwester mit der Liebe verbunden. Ist das ebenfalls ein Ideal in Ihrem Leben?
Also ich bin überzeugt von der unendlichen Liebe Gottes zu jedem einzelnen Menschen durch alle Zeiten hindurch. Und das ist das, was ich auch versuche zu vermitteln mit Freude, Hoffnung, das Vertrauen, wir sind in Gottes Hand. Gott hält jeden einzelnen Menschen von uns. Wir haben aber auch Verantwortung. Wir müssen auch füreinander beten, einander unterstützen. Aber ich bin überzeugt, Gott liebt uns unendlich. Und das beste Zeichen ist natürlich vom Glauben her, der Glaube an Jesus Christus, den Gott zu uns Menschen geschickt hat, der Mensch geworden ist, der für uns gestorben ist und der für uns von Gott auferweckt wurde.
Sie nennen sich barmherzige Schwestern vom Heiligen Kreuz. Was verstehen Sie unter Barmherzigkeit und wie leben Sie das konkret in Ihrem Alltag?
Für mich bedeutet Barmherzigkeit warmes Herz, das heißt offen für die anderen, für die Mitmenschen, für die Mitschwestern. Einfach im Bewusstsein, wir alle sind Geschöpfe Gottes.
Wie wird man nun barmherzige Schwester vom Heiligen Kreuz, Schwester Marimar?
Also Sie haben die Möglichkeit, eine Ordensausbildung durchzulaufen. Das sind Kandidatur, Postulat, dann das Noviziat und dann das Juniorat. Also eigentlich wenigstens 9 Jahre bis zu den ewigen Gelübden. Und dann hat man einerseits in der Grundausbildung ist auch Auseinandersetzung mit der Institutsgeschichte, mit der Heiligen Schrift, mit dem Charisma unserer Gemeinschaft, dann auch das Mitleben in verschiedenen Gemeinschaften und dann im Juniorat natürlich auch das Wirken als barmherzige Schwester im Heiligen Kreuz und als in dem Sinne auch als Reifeprozess, auch als Sehen, ist das wirklich der richtige Weg für mich oder hat Gott für mich einen anderen Weg vorgesehen?
Schwester Marimar, was fasziniert Sie am Land Uganda?
Also ich denke, die Menschen, einerseits als wir ankamen mit dem Flugzeug, ich war ja noch nie in Afrika, dieses grüne Land, sie sagen von sich ja auch, sie sind die Perle Afrikas. Also es ist einfach, es regnet ja regelmäßig und also ein fruchtbares Land. Aber auch die Menschen, also dieser tiefe Glaube, mit dem die Menschen eigentlich an vielen Orten ihr hartes Leben leben, das hat mich tief beeindruckt. Wir waren ja vor allem in den ärmeren Gegenden, Regionen, wo man schon sieht, wie die Menschen um das Überleben kämpfen müssen. Und zu sehen, wie die Menschen eigentlich Kraft und Zuversicht und Trost finden, im Glauben, im Gottesdienst, das hat mich tief berührt.
Welche Länder sind die Zukunft für die barmherzigen Schwestern vom Heiligen Kreuz? Was denken Sie?
Das ist schwierig zu beantworten. Wenn ich auf heute schaue, sind es sicher Afrika, also Uganda, Kenia und Indien, vor allem Indien Nord, Nordost, Ost. Aber letztlich können wir dem Herrgott ja nicht vorschreiben, wo er Berufungen schenken will. Und so kann es sein, dass es vielleicht auch bei uns wieder irgendwann der Zeitpunkt kommt, wo es wieder mehr Ordensberufungen gibt.
Es ist immer wieder schön, Fotos zu sehen von Ihrer Gemeinschaft zusammen mit indischen Schwestern. Die tragen einen lachsfarbenen Sari und das ist so einfach schön und bewegend, dass man so in der Gemeinschaft kann leben und etwas kann bewirken. Schwester Marimar, die letzten Worte waren Himmel, Himmel. Denken Sie nicht, dass diese Worte von einer Heiligen sind?
Was ist heilig, Heiligkeit? Ich denke, es sind Worte einer Frau, die tief verbunden mit dem dreifaltigen Gott war.
Wieso denken Sie, dass sie noch nicht heilig gesprochen ist?
Ich denke, jetzt in dieser Hinsicht stellen Sie die Frage etwas falsch. Ich glaube, um heilig gesprochen zu werden, braucht es ein Wunder, das von der Kirche anerkannt wird. Und wir haben zwar viele Gebetserhörungen, aber es sind nicht so weltbewegende aus Sicht der katholischen Kirche, vermute ich mal. Es sind, wie ich schon sagte, Mutter Maria Theresia ist eine Mutter des Volkes, der Armen, eine Mutter der Liebe. Und ich denke, das sind auch ihre Wunder, die sie bei den Menschen im Alltag bewirkt. Und das vielleicht halt schon nicht so weltbewegendes, dass man gerade sagen kann, das ist jetzt das Wunder, welches von der katholischen Kirche als entscheidendes Wunder akzeptiert wird. Also ich muss schon so sagen, für mich ist Mutter Maria Theresia heilig. Mhm. Aber eben, es geht um den, wenn Sie das so ansprechen, Heiligkeit im Sinne der katholischen Kirche. Das sind eben zwei verschiedene Seiten der gleichen Medaille.
Mhm. Schwester Marimar, ich hätte noch viele Fragen an Sie, aber wir sind langsam am Ende der Sendung angelangt. Wie würden Sie kurz zusammenfassen das Vermächtnis der Mutter Maria Theresia?
Für die Menschen in ihrem Alltag da sein und die Menschen der Liebe Gottes anvertrauen.
Schwester Marimar, wo bekommt man über die barmherzigen Schwestern vom Heiligen Kreuz weitere Informationen? Auch zum Beispiel jeweils am 16. des Monats gibt es einen schönen Pilgertag in Ingenbohl. Und wenn man sich da einlesen möchte und mit den anderen selig gesprochenen Mitschwestern, wo bekommt man diese Angaben?
Also wir haben zwei Webseiten. Die erste Webseite, wo Sie die Informationen zu den Gottesdiensten haben wollen, das ist die Webseite der Provinzschweiz. Das ist www.kloster-ingenbohl.ch. Wenn Sie Informationen zur Kongregation haben wollen, also zu unserer weltweiten Tätigkeit, dann ist es die in einzelnen Provinzen. Und bei der Provinz Schweiz Webseite, da sind eben auch die Aktualitäten angeschrieben oder auch sagen wir Stellenangebote, auch die Möglichkeit, wenn man Interesse am Ordensleben hat, wo man sich melden kann und so fort. Also zwei ganz verschiedene Seiten in dem Sinn.
Möchten Sie noch ein Abschlusswort an die Zuhörerschaft richten?
Also es hat mich gefreut, dieses Interview führen zu können. Ich wünsche Ihnen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, Gottes Segen und dass Sie in Ihrem Alltag die Erfahrung machen dürfen, immer wieder machen dürfen, dass Gott Sie uns alle unendlich liebt und dass von Ihnen nichts mehr erwartet wird als das, was Sie ihm hier und jetzt geben können. Und darum möchte ich auch schließen mit dem Wort von Mutter Maria Theresia: Tun Sie Tag für Tag das, was in Ihren Kräften steht. Nichts mehr müssen wir tun. Sehr und das schön. Finde ich ein Trost.
Sehr schön, Schwester Marie-Mart. Und herzlichen Dank auch dafür, dass Sie einen Moment Zeit gefunden haben für Radio Gloria und uns Einblick einerseits in Ihr Leben ermöglicht haben und auch in die Gemeinschaft der barmherzigen Schwestern vom Heiligen Kreuz. Und Radio Gloria wünscht Ihnen persönlich viel Gottessegen, Kraft auch und Gottesvertrauen und Liebe, dass Sie Ihre Aufgabe, die sicher nicht immer einfach ist, als Generaloberin der Generalleitung ausführen können und dies im Sinne der seligen Maria Theresia Scherer. Und alles Gute, Deo Gracias, und herzlichen Dank auch für Ihr Ja zum Apostolat und das Ja auch sämtlichen Mitschwestern, diesen 2.500 Mitschwestern weltweit. Ein großes Dankeschön auch für Ihre Gebete.
Gern geschehen. Auch danke vielmals.
Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, Sie hörten das Interview mit der Generaloberin der Generalleitung, Schwester Marie-Mart Schönenberger, der barmherzigen Schwestern vom Heiligen Kreuz. Sie können die Sendung als CD bei unserem Hördienst bestellen unter der Telefonnummer 041 720 23 23 oder schriftlich per E-Mail info@radiogloria.ch. Zum Nachhören und Herunterladen hören Sie diesen Beitrag auch unter Podcast www.radiogloria.ch. So möchte ich mich bei Ihnen mit einem Zitat der Ordensgründerin, der seligen Maria Theresia Scherer, verabschieden. Nicht verzagen, sondern auf den schauen, von dem alle Kraft kommt. Pfüat Sie Gott, Ihre Andrea Marti.